Crime-Geplänkel. Abgründe des Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime-Geplänkel. Heute wieder mit Uschi. Hallo Uschi.
Und Nikolas. Hallo Nikolas.
Uschi ist wieder am Start.
Ja. I'll be back.
Es klebt immer noch alles im Mund.
Das geht nicht. Musst du einmal gurgeln hier so.
Und bevor wir in die neue Folge starten, eine kleine Inhaltswarnung oder eine sehr wichtige Inhaltswarnung. Mhm. Wir werden heute explizit das Thema Kannibalismus behandeln, auch etwas am Rande Suizid und das Töten und Schlachten von Menschen halt. Wer da sensibel drauf reagiert, sollte die Folge vielleicht nicht hören.
Ja, auch und, nicht für Kinder geeignet.
Genau, Kinder und Jugendliche raten wir explizit ab, diese Folge zu hören. Das ist nicht kinder- und jugendfrei. Es geht um den Kannibalen von Rothenburg, Armin Meiwes. Den Fall habe ich schon so ein bisschen länger auf der Liste und habe mich dem jetzt so ein bisschen gewidmet. Aber das ist, ja, auf Deutsch gesagt, harter Scheiß, kranker Scheiß. Mhm. Das muss man so benennen. Und ich habe es mir auch nicht leicht gemacht. Also meine Quellen sind heute wieder der Podcast Keine Gnade und das Interview, was Armin Meiwes aus dem Gefängnis, ich glaube in Kassel saß er da noch, geführt hat. Und er selber berichtet ja auch sehr schonungslos über seine Taten.
Ja.
Und ja, ich musste halt zwischendurch immer mal wieder Pause machen. Deswegen hat Uschi auch erst gestern das Skript bekommen.
Genau. Ich habe es mir auch gestern, ich bin angefangen durchzulesen, es war aber schon ein bisschen später und habe gedacht, ich kann es jetzt nicht machen, weil sonst habe ich heute Nacht Albträume. Deswegen bin ich also ich weiß, worum es geht, aber ja. Entschuldigt für meine Patzer vielleicht, die ich gleich noch reinhauen werde. Nein, ich bemühe mich.
Und für euch zur Information vorab, da das sehr viel Material ist, haben wir uns dafür entschieden, zwei Teile draus zu machen.
Ja.
Ich weiß, das ist gemein, aber
es wird sonst einfach zu
lang. Es wird zu lang und anderthalb Stunden Podcast hören, weiß ich nicht. Also ich bin immer so mit einer halben Stunde, mit einer guten halben Stunde.
Ja, das kann man gut hören. Das kann man sich gut anhören.
Also habt da ein bisschen Nachsicht mit uns, dass wir das aufteilen. Aber sonst wird es zu viel. Wir starten in den Fall. Wir lernen zuerst Armin Meiwes selber kennen. Entschuldigung. Armin Meiwes wurde am 1. Dezember 1961 in Essen geboren und wuchs zunächst in einem familiären Umfeld auf. Also er lebte mit seinen zwei älteren Brüdern und seinen Eltern auf einem Bauernhof. Er hatte dort ein enges Pferd und war ja eigentlich ein glückliches Kind, wirkte zufrieden, aber auch da schon eher introvertiert bzw. ja, in sich gekehrt und zurückgezogen. In dieser familiären Gemeinschaft war es üblich, dass man ja zur Selbstverpflegung Schweine hielt und die auch geschlachtet hat. Armin selber war zwar bei den Tötungen nie dabei, aber hinterher hat er mitbekommen oder konnte zusehen, wie die Tiere geschlachtet und ja, auseinandergenommen wurden,
ja,
und zu Fleisch, Wurst, was auch immer, verarbeitet wurde. Und es war auch üblich, dass man, vielleicht kennen das noch einige Ältere, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist, aber früher gab es dann halt immer ein Schlachtfest. Also wenn die Schlachtung und die Verarbeitung vorbei war, wurde dann in der Gemeinschaft zusammen so die ersten, ja, Ergebnisse quasi gegessen.
Mhm.
In einem.
Ich könnte mir vorstellen, dass es das heute bestimmt auch noch gibt. Ich weiß nicht. Oder irgendwie sowas.
Also ich kenne das auch tatsächlich noch aus meiner eigenen Kindheit, aus der Nachbarschaft, dass dann, da wurden auch Nachbarn eingeladen. Ja. Also es war immer ein sehr...
So zelebriert.
Genau. Und dieses Zusammenspiel aus, ja, dass die Tiere quasi zur Gemeinschaft gehören, also nicht nur, weil sie dort lebten, es waren Haustiere, es ist nicht so wie heute, dass sie als Nutztiere behandelt wurden, sondern es waren Haustiere. Mhm. Und dieses darüber hinaus, also sie waren halt immer noch da, auch, wie soll ich sagen, auch wenn sie gegessen wurden. Also ja. Sie hatten ihren Zweck nicht erfüllt bis zur Schlachtung, sondern darüber hinaus.
Ja.
Und dieses Einverleiben eines Mitglieds einer Gemeinschaft, das hat ihn sehr geprägt. In den späteren Lebensjahren musste er aber auch einige Schicksale verarbeiten. Zuerst zog sein Vater ohne Angaben von Gründen aus. Also er verließ die Familie, packte eine Tasche mit Sachen und ging einfach. Später stellte sich, glaube ich, heraus, dass er seine Frau, also die Mutter von Armin, für eine andere Frau verlassen hat.
So wie es meist immer ist, ne?
Genau. Mit der Volljährigkeit zogen dann auch nach und nach die Brüder aus. Also der eine Bruder zog nach Berlin zum Studieren. Und so war er dann nur noch mit seiner Mutter und seiner Großmutter auf dem Hof. Aber seine Großmutter starb dann auch ein halbes Jahr später. Und diese ganzen Verluste prägten ihn sehr. Und umso mehr wuchs seine Bindung zur Mutter. Die Mutter galt als sehr dominant und sehr vereinnahmend. Aber er hatte halt niemand anderen mehr.
Ja, und die Mutter genauso. Die genau. Hatte ja auch noch ihn.
Richtig. Wahrscheinlich. Und so waren halt beide voneinander abhängig. Ja, Zeitzeugen und auch spätere Gutachten bescheinigten der Mutter halt ein sehr kontrollierendes Verhalten, sie war besitzergreifend und emotional vereinnahmend, was zur Folge hatte, dass sie halt ihren Sohn sehr abschirmte von der Außenwelt und so konnte Armin Malvis auch nicht viele oder wirklich sehr wenige soziale Kontakte binden. Und so wuchs bereits in der Kindheit die ersten Fantasien oder die Neigung zu der Fantasie, dass Armin Malvis sich in gedanklichen Rollenspielen immer einen imaginären Begleiter bzw. Brüder erschuf. Also er wollte halt irgendwas für sich haben, was ihn nicht mehr verlassen kann. Und ja. So. Also er wünschte sich einen jüngeren Bruder, mit dem er eins werden kann, beziehungsweise den er in sich aufnehmen kann und der ihn nie wieder verlassen kann.
Ja. Ich denke mal, es sind so, um seine Verlustängste zu stillen.
Genau.
Ja, jemand, der immer bei ihm ist. Ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass er halt früh gemerkt hat, okay, da ist mal meine Mutter, das ist die einzige reale Person, die ich noch in meinem engeren Umfeld habe. Aber da entstehen ja auch Konflikte, wenn die Mutter so er möchte sich ja irgendwann entwickeln. Er wird ja älter und möchte vielleicht auch Freunde haben. Er sieht das ja auch bei anderen Schulkameraden vielleicht, die haben Freunde und die treffen sich. Und
gerade Pubertät ist ja auch so ein Alter, wo du dich eigentlich von deinen Eltern erstmal löst.
Genau.
Ne? Man versucht ja eigenständig zu werden, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln.
Genau. Und wenn die Mutter das nicht zulässt, wird es, glaube ich, dann auch sehr. Und um das alles zu kompensieren, schuf er sich halt diesen imaginären Bruder bzw. Brüder. Ja, aber mit diesen Fantasien blieb er halt auch alleine, weil er sich halt auch nicht traute, das vor seiner Mutter zu äußern. Das ist, glaube ich, auch klar verständlich. Und ja, wie wir schon gerade besprochen haben, dienten diese Fantasien zur Kompensation der Einsamkeit. Doch diese Fantasien verlieren schnell an Intensität, denn Armin fehlt das reale Gefühl. Also dieses Gefühl, tatsächlich jemanden in mich aufzunehmen, greiflich, also das greifbar zu machen, das fehlt ihm noch. Aber er ist auch da noch gar nicht so weit, das überhaupt irgendwie greifbar zu machen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Konflikt in sich selber. Ne? Auf der einen Seite hast du die Fantasie, du möchtest das gerne ausleben. Auf der anderen Seite weißt du aber auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht wie.
Ja, ich glaube, das so das Perfide, das entwickelt sich jetzt erstmal alles so genau. Nach und nach.
Und es gibt eine sehr einschneidende Situation. Er schaut den Film Robinson Crusoe und in der Verfilmung verstirbt einer der Schiffbrüchigen und der andere, der noch lebt, ernährt sich von seinem Leichnam. Im Film erstmal, um den Hunger zu stillen. Ja. Aber für Armin Meiwes ist das, wie soll ich sagen, er sieht es nicht einfach nur als Hungerstillen, sondern für ihn nimmt dieser Schiffbrüchige seinen Kameraden oder seinen Freund in sich auf, sodass der nie wieder weg kann. Also das, was er sich die ganze Zeit vorgestellt hat.
Ja, das hat er jetzt auch bildlich gesehen.
Das hat er jetzt bildlich, das heißt, es ist tatsächlich möglich. Auch wenn, glaube ich, die Intention im Film, ich habe ihn, glaube ich, nicht, nee, ich habe die nie gesehen, aber ich glaube, die Intention ist ein bisschen anders, weil …
Ja, es geht ja ums Überleben.
Überleben, genau. Aber für Armin Meiwes ist das der Punkt, wo er merkt, es ist tatsächlich irgendwie möglich.
Ja.
Und das bringt so ein bisschen die Wende. Mit der Zeit reift dann auch in seinen Gedanken oder in seinen Fantasien ein Bild von dem perfekten Menschen, den er sich einverleiben möchte. Und er entwickelt auch stark durchstrukturierte Regeln, von denen aber auch nicht abgewichen werden darf. Die perfekte Person, dieses Erscheinungsbild, das wird sich später noch so ein bisschen verändern. Aber im Grunde genommen, vielleicht kennen es einige der älteren Zuhörer, der junge Sandy aus der TV-Serie Flipper. Das ist so sein perfektes Bild von dem Menschen, den er sich gerne einverleiben möchte. Ja, und so reift diese Vorstellung bzw. die Fantasie weiter in ihm, wie ich eben schon gesagt habe, die Person, die er im Fokus hat für seine Vorstellung vom perfekten Kandidaten, die formuliert er ab und zu auch mal um. Und dies hat aber auch Auswirkungen auf seine Sexualität. In der Pubertät befriedigt er sich regelmäßig selber und stellt sich dabei vor, wie er einen Schulkameraden erst vergewaltigt, betäubt und dann tötet. Das hat für mich im ersten Moment nicht wirklich zusammengepasst. Also es passt nicht zu seiner Fantasie, einen Bruder in Anführungsstrichen in sich aufzunehmen, dass der nie wieder weg kann. Aber in der Pubertät entdeckt man ja auch erstmal selber seinen eigenen Körper, seine eigene Sexualität und vielleicht sind daher diese Variationen möglich.
Ja, er muss sich, denke ich, also er ist in seiner Findungsphase und versucht sich wahrscheinlich erst.
Richtig.
Ja, man probiert ja irgendwie, denke ich mal, alles erstmal aus, ja, ne? Um seinen Weg zu finden.
Und im Zuge dieser, Ausformulierung seiner Fantasien reift auch der Gedanke an eine saubere Schlachtung. Das hat er ja schon in der Kindheit kennengelernt. Wir erinnern uns, dass er ja auf einem Bauernhof groß geworden ist. Und er stellt sich halt vor, dass der Körper eines Menschen zum Ausbluten aufgehängt wird und anschließend wie zwei Schweinehälften halbiert wird und danach dann weiterverarbeitet wird. Mit 18 Jahren zieht Armin gemeinsam mit seiner Mutter nach Rothenburg. Also die haben dort nochmal ein kleines Haus im Besitz gehabt und wahrscheinlich, weil einfach auch zu zweit der Hof einfach nicht mehr tragbar ist. Das geht alleine nicht. Und so kommen wir an den Ort, wo auch später die Tat vollbracht wird.
Ja. Ich meine, so einen Hof zu führen mit zwei Mann, wenn die Tiere haben, Schweine haben.
Das ist viel Arbeit.
Das kannst du ja gar nicht. Die Mutter wird ja auch nicht jünger.
Richtig. Ja. 1981 geht Armin dann zur Bundeswehr und verpflichtet sich dort auch für 12 Jahre. Und da er immer in der Nähe von Rothenburg stationiert wurde, verbringt er die Abende zu Hause bei seiner Mutter und nicht in der Kaserne, was wahrscheinlich dann auch der Mutter wieder so ein bisschen in die Karten spielt, da dann ihr Junge jeden Abend zu Hause ist.
Aber sieht man ja auch mal, dass er sich da eigentlich gar nicht von der Mutter auch abgenabelt hat, ne?
Ich denke auch, wenn er gewollt hätte, hätte er Wege gefunden, genau, mit der Bundeswehr zu sagen, hier stationiert mich irgendwo anders.
Also das war ja schon, es hört sich ja schon alles sehr toxisch auch an zwischen den beiden.
Auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall, das denke ich auch. Nach der Zeit der Bundeswehr lebte Armin ja nach außen hin ein gutbürgerliches Leben. Er galt bei den Nachbarn als stets freundlich, hilfsbereit. Doch hinter der Fassade führte er weiterhin, zumindest in der Fantasie, ein Doppelleben. Und um das so ein bisschen schon mal auszuleben, so würde ich es jetzt benennen, begann er ja so Art Sektionen an Puppen. Also er hat dann auch an den Puppen angezeichnet, welches Teilstück, und hat die dann auseinandergeschnitten. Und das war so für ihn der nächste Schritt. Mhm. Also wir merken, dass diese Fantasien halt nicht irgendwann nicht mehr ausreichen. Ja, es muss weitergehen.
Sie nehmen Form an, ne? Genau. Sie reifen immer ein bisschen weiter jetzt.
Genau. 1996 hatte seine Mutter einen schweren Autounfall, von dem sie sich nicht wieder erholt hatte. Später stürzte sie auch im Haus und bricht sich die Hüfte und wurde somit zum Pflegefall. Eines Tages kam Armin von der Arbeit nach Hause und fand seine 77-jährige Mutter tot im Bett. Und somit fällt die letzte Hürde oder die letzte Fassade, die ihn davor bewahrt, sich seinen Fantasien hinzugeben. Also jetzt hat er keinen Grund mehr, irgendwie hinterm Berg zu halten oder das für sich auszumachen. Ja. Klar, die Mutter ist tot, das ist traurig, gar keine Frage, aber es hindert ihn jetzt nichts mehr daran, seinen Fantasien auszuleben.
Ja, jetzt hat er ja richtig, also einen Freifahrtschein, würde ich jetzt mal sagen. Ist ja keiner mehr da, der einen Blick auf ihn
richtig
hat. Also Armin Meiwes wurde dann auch mittlerweile in Internetforen tätig. Er begann dann auch unzählige Fotos von Menschenfleisch zu sammeln und auch von Unfallopfern. Und bei seinen Recherchen im Internet stößt er dann halt auch auf bestimmte Foren. Ich glaube, heute wird man das Darknet nennen. Früher gab es das, glaube ich, noch gar nicht.
Nee.
Aber halt mit Schlagwörtern wie verspeist, Kannibal, Café oder Gourmet. Hat er sich dann Artgenossen, sagt man das so?
Gleichgesinnte,
ja, hat er Gleichgesinnte gefunden. Also er knüpft in diesen Foren mehr als 400 Kontakte und trifft dort halt auf Menschen, die so denken und fühlen wie er. Also die verstehen ihn und ja, zum ersten Mal kann er seine Fantasien virtuell eigentlich ausleben. Er kann sich austauschen, er kriegt wahrscheinlich noch neue Ideen und Input dazu.
Ja.
Er fühlt sich verstanden und hatte anfangs eigentlich noch erst die Hoffnung, dass seine Fantasien kleiner werden. Aber ja, nachdem er halt in Chats über seine Fantasien geschrieben hat und sich ausgetauscht hat, ist eigentlich eher das Gegenteil in Kraft getreten. Und seine Fantasien wurden halt noch mehr beflügelt und ja, quasi hatte er das Verlangen, immer mehr davon zu haben wollen.
Wie du schon gerade gesagt hast, dadurch, dass er ja diese vielen Kontakte geknüpft hat, tauscht man sich ja aus. Ja. Er wird auch neuen Input bekommen haben.
Ja.
Und dann da so naiv zu sein und zu denken, naja, vielleicht wird dann das Verlangen weniger.
Ich glaube, das war nur so sein schlecht. Vielleicht hatte er ein schlechtes Gewissen, ich weiß es nicht. Ne? Man hat ja so ein bisschen recht, also dieses.
Das ist die Frage. Also wenn man die Interviews oder das Interview sieht von ihm, hat man, glaube ich, nicht das Gefühl, dass er denkt, was Unrechtes getan zu haben.
Ja, aber man wird ja auch von außen beeinflusst, was gut und nicht gut ist. Und ich denke mal vielleicht, dass das so vielleicht anfangs noch, also ist jetzt nur eine Vermutung, war zu sagen, ja, vielleicht wird es jetzt weniger oder geht ganz weg.
Mit Sicherheit, also klar wird er schon. Ist
vielleicht seine Gedanken so, also
Er wird schon ein Bewusstsein dafür gehabt haben, dass Kannibalismus rechts wegen einfach verboten ist und dass das bestraft wird, ganz klar. Aber wie gesagt, in dem Interview habe ich nicht das Gefühl gehabt, wenn man sich das anguckt, dass er der Meinung ist, da irgendwas Falsches getan zu haben.
Ja, das glaube ich auch. Also ich habe das mal gesehen, aber es ist schon Ewigkeiten her. Aber ja, sonst hätte er, wenn er gedacht hätte, er würde was Falsches machen, hätte das ja wahrscheinlich nicht gemacht.
Das denke ich auch.
Ja, im Zuge seiner Internetkontakte lernt er dann den Koch Jörg kennen. Dieser hatte die Fantasie, einen Kollegen zu verspeisen, auf den er neidisch war, und wollte anschließend auch vom Maives gegessen werden. Und nach langen Chats und Austausch von Kochrezepten, so makaber wie das klingt, haben die beiden sich halt im realen Leben getroffen. Und zwar in einem Hotel, wo sie dann die Schlachtung zunächst als Rollenspiel nachempfunden haben. Also sie haben Flaschenzüge aufgehangen, haben schon mal an Körperstellen angezeichnet, welche Teilstücke abgeschnitten werden sollen. Und ja, das Ganze einmal durchgespielt. Eine weitere Internetbekanntschaft ist der Italiener Matteo gewesen. Der hatte die Fantasie halt gehabt, lebendig gegrillt zu werden. Und Maives war davon halt so beflügelt, von dieser Fantasie, und überhaupt wollte er gerne dieses in ein Rollenspiel umsetzen und hat dann in seinem Haus, in dem ein ehemaliges Räucherzimmer war, also dieses Zimmer halt zum Schlachtraum umfunktioniert. Er hatte dann ein altes Bierzelttisch, was er dann als Schlachtbank nehmen wollte. Ja, eine gute Neonröhre als Lichtquelle brauchte er. Er hat ein Bett mit einer Matratze aufgestellt, weil er dachte, ja, hier werde ich mich ein bisschen länger aufhalten. Und um Matteo zu grillen oder das nachzustellen, hat er halt zwei Heizstrahler aufgestellt. Und diese sollten dann umfunktioniert werden. Als Maives ihn dann, also dem Matteo, dann Fotos geschickt hat von dem fertigen Raum, hat dieser sich allerdings nicht mehr gemeldet, und es kam auch, also die beiden haben sich halt noch öfters verabredet zu treffen, aber es ist niemand an den vereinbarten Orten dann erschienen.
Und das zeigt uns halt jetzt auch, dass er ja, sich das tatsächlich schön geredet hat, weil er ja diesen Schlachtraum eingerichtet hat und so beflügelt war von diesen Fantasien, die dieser Matteo hatte. Das ist ja wieder der nächste Schritt, ne? Es baut sich so langsam Schritt für Schritt auf und es kommt in eine Richtung, ich glaube auch, die er nicht mehr so richtig kontrollieren konnte. Also es nahm, wenn man das so liest und hört und sieht, nahm das alles so seinen Lauf, und auch Einflüsse von außen, in dem Fall diese Foren, beflügeln ihn wieder, füttern das Ganze.
Ja, er versucht es ja auch direkt auch umzusetzen. Genau. Der eine hat die Idee, der Matteo, und er ist ja sofort Feuer und Flamme und setzt alles um.
Richtig.
Ja.
Und ja, in diesem Zuge mit diesen ganzen Kontakten in den Foren lernt Maives sein späteres Opfer Bernd Brandes kennen. Brandes wächst zunächst behütet auf. Seine Mutter stirbt allerdings bei einem Unfall, bei einem Autounfall. Und sein Vater glaubt, dass es kein Unfall war, sondern dass die Mutter sich suizidiert hat. Brandes gilt als guter Schüler, studiert später Elektrotechnik und lebt in einer Beziehung, die aber ja, nach 7 Jahren, nach dem verflixten 7. Jahr wahrscheinlich, auseinandergeht. Er selber gilt als freundlich, hilfsbereit und sympathisch. Nach der Beziehung zu seiner Freundin treibt er sich auf dem Straßenstrich rum und spricht dort ausschließlich Männer an. Er lernt dort einen jungen Mann kennen, zu dem er dann auch eine tiefer gehende Beziehung hat, obwohl die das nie als Liebesbeziehung bezeichnet haben. Irgendwas zwischen Freundschaft plus und Liebesbeziehung, aber sie haben es halt nie als Liebesbeziehung bezeichnet. Und in dieser Verbindung wagt sich Brandes das erste Mal, seine sexuellen Neigung zu äußern, und er bittet seinen Partner darum, ihn auszupeitschen beim Sex und ihn in die Hoden zu beißen. Er bittet ihn auch darum, ihn den Penis abzuschneiden, aber es bleibt auch dort bei einem Rollenspiel und der Partner deutet den Schnitt nur an. Er führt später noch eine weitere Liebesbeziehung zu einem Mann. Dort gibt es oder gab es aber keine speziellen Vorlieben beim Sex. Und ja, wie Armin Meiwes auch, führt Brandes ein Doppelleben. Also er versteckt seine Fantasien und seinen Wunsch hinter der gutbürgerlichen Fassade, tummelt sich halt auch auf diesen einschlägigen Foren herum und bietet quasi das passende Pendant zu Armin Meiwes, nämlich geschlachtet und gegessen zu werden, und bietet sich auch dementsprechend als Schlachtopfer in den Foren an.
Der Schlechter und der Geschlachtete.
Genau. Das heißt, die beiden ergänzen sich ganz gut. Ja. Sie sind ungefähr auf einem gleichen Level von der Fantasie hin, das Ganze auszuleben. Ist für Armin Meiwes eigentlich der perfekte Kandidat. Mhm. Und somit sind wir auch schon beim Ende des ersten Teils.
Es tut mir leid.
aber wie ihr hört, haben wir jetzt schon gut was gefüllt und deswegen hängen wir den zweiten Teil beim nächsten Mal dran. Und wie immer möchte ich, dass wir mit guten Gedanken, obwohl wir ja noch gar nicht zum Höhepunkt der Folge gekommen sind, mit guten Gedanken auch aus dieser Folge rausgehen. Was können wir denn noch erzählen?
Was können wir denn noch erzählen? Ich weiß es gerade nicht.
Ich finde es immer ein bisschen eintönig zu fragen, was du noch am Wochenende machst.
Ja, es kommt ja auch immer die gleiche Antwort, genau. Lernen. Aber heute ist es auch wirklich so, ich muss lernen und dann, ich muss das auch wieder hier aus meinem Kopf rauskriegen. Es ist wirklich, ja,
es ist, schon, harter,
ist schon harter, ist harter Tobak, und wir sind ja noch wirklich, es ist ja noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, das Vorspiel.
Ja.
Es ist ja noch
jetzt
gar
haben
nicht,
wir beide beide Hauptakteure kennengelernt.
Ja, ihre Fantasien kennengelernt, genau. Aber es ist ja noch nicht, der Akt ist ja noch nicht vollzogen. Nein. Von daher, ja.
Ja, ich gehe heute noch essen.
Oh, wo geht's hin?
Ich hab's vergessen.
Okay, deutsche Küche.
Ja, mein Partner hatte Geburtstag gehabt und wir gehen heute essen.
Ja, schön.
Schauen wir mal.
Jetzt zu zweit, Candlelight-Dinner.
Nee, Felix ist da. Opa wird wahrscheinlich auch mitkommen.
Okay.
Das ist nicht
romantische alleine. Vorstellung ist gleich wieder weg.
Ja. Vor allen Dingen mit Schwiegervater.
Der ist lieb und nett. Es gibt Schwiegerdrachen, sagt man ja
immer
so.
Ja, das stimmt. Ja, das kommt dem schon ziemlich nah. Ja. Okay. Wir siezen uns nach wie vor. Wir sind jetzt seit 4 Jahren zusammen. Und mein Schwiegervater und ich, wir siezen uns immer noch.
Ja gut, dann soll das so sein.
Ich kann damit leben, ich bin da fein mit.
Ich bin froh, dass ich kein Schwiegervater, Schwiegermutter habe.
Also in dem Sinne, habt eine schöne Zeit.
Ja, wir hören uns das nächste Mal.
Uschi und Nikolas sind raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis bald, ciao.
Crime-Geplänkel. Abgründe des Menschen.